Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Reihe Die beste Droge der Stadt, der Plattformserie rund um Menschen, die am Theater Ulm werken und wirken. Und mit mir, Rainer Markus Walter, am Moderatorenmikrofon. Unsere heutige Folge Nummer 54 haben wir erneut wieder ein Paar zu Gast. Da ist auf der einen Seite die Regisseurin Antje Schupp, die das Ulmer Publikum bereits von den Aufführungen Der gute Mensch von Sesuan, Così fan tutte und Werther kennen kann. Sie arbeitet außerdem am Theater Basel, am Schauspielhaus Zürich und auch in der freien Szene. Momentan inszeniert sie am Theater Ulm die Barockoper Montezuma von Antonio Vivaldi. Wir freuen uns, mehr über sie zu erfahren, und ich sag mal herzlich willkommen, liebe Antje. Grüß dich.
Hallo.
Ebenfalls bei uns zu Gast heute ist der Schauspieler Christian Streit. Er hatte vor kurzem mit Der dunkle Vogel eine weitere Premiere. Der dunkle Vogel ist ein nicht ganz leichtes Kinderstück, das sich um sexuellen Missbrauch mit dem sexuellen Missbrauch auseinandersetzt. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht mit sowas. Ja. Er ist seit der Spielzeit 13/14 festes Ensemblemitglied am Theater Ulm und war zu Beginn seiner Ulmer Zeit bereits bei uns zu Gast. Damals hat er von seinem spannenden Lebenslauf erzählt, wie er vom Mechaniker zum Schauspieler wurde. Nun ist einige Zeit vergangen und wir möchten von ihm wissen, was in seiner Zeit als Omel am Ulmer Theater denn so alles passiert ist. Willkommen, Christian, grüß dich.
Hi.
Schön, dass ihr beide da seid. Sag mal, habt ihr in der Vergangenheit jetzt schon mal zusammengearbeitet?
Aha.
Jo. Ja, tatsächlich?
Wann ja. Denn? Also ich weiß gar nicht, ob das... habe ich das letzte Mal schon erzählt? Ich glaube nicht. Aber der Antje verdankt das Ulmer Publikum, dass ich überhaupt hier gelandet bin.
Ach was, ehrlich?
Ja, haben wir uns kennengelernt und haben da, ich glaube, schon zwei oder dreimal
gearbeitet. Zweimal hatten wir, glaube ich, gearbeitet in München, genau.
Zweimal, und dann hat sie mich, bevor mein Festengagement hier angefangen hat, geholt für, hilf mir schnell...
Gespräche mit Astronauten. Felicia Zeller im Podium. Das war meine erste Inszenierung damals, ich glaube Spielzeit 2012, 2013. Mhm. Und da habe ich den Christian als Gast mitgebracht und dann war der ganz klug, hat sich ein Vorsprechen organisiert und war ab dann im Ensemble.
Das ging sogar noch leichter. Andreas hat mir direkt auf der Premierenfeier den Job angeboten.
Na, so kann es gehen.
Ah, super, ja, das ist doch komfortabel, ja. Um es mal vorsichtig zu sagen. Ist das schön. Also dann kennt ihr euch tatsächlich schon eine ganze Weile. Ja. Habt ihr davor auch schon mal zusammengearbeitet oder wie kam das, dass du ihn ausgerechnet ausgesucht hast?
Wir hatten uns eben in München kennengelernt, in der freien Szene, und hatten dann über diese erste Zusammenarbeit, so haben wir uns kennengelernt.
Ja, schön. Ja. Dann sitzen sich ja keine Fremden hier gegenüber. Nichtsdestotrotz werden wir wie immer Ladies First zuerst mal mit der Antje sprechen und danach mit dir, Christian, ein bisschen reflektieren, was denn so gelaufen ist die letzten paar Jahre. Bevor wir einsteigen, ganz kurz mal noch ein bisschen Musik. Die Plattform rund um Menschen, die am Theater aktiv sind. Heute bei uns im Studio die Regisseurin Antje Schupp, eine geborene Münchnerin, die 2012 zum ersten Mal in Ulm gearbeitet hat. Antje, du bist ein Münchner Kindl. Mhm. Wie viel verbindet dich denn heute noch mit dieser bayerischen Metropole?
Oh, viel. Ich bin da aufgewachsen in der Gegend und bin dort geboren.
Familie auch noch dort und so?
Ja, genau. Ja,
also ab und zu noch in München.
Ja, da komme ich auch immer gern wieder hin.
Ja, okay. Du hast deine frühe Kindheit in den 80ern in München erlebt. In was für einem Umfeld bist du denn sozialisiert worden? Gab es da im familiären Umfeld einen Wegweiser in Richtung Theater oder Film?
Wenn man so will, ja. Und zwar mein Vater war Schauspieler und Regisseur in seiner ersten Karriere und ist dann, als er 40 war, Zahnarzt geworden. Als ich geboren wurde, war er allerdings schon Zahnarzt, aber irgendwie ist dann diese Theateraffinität hat dann doch durchgeschlagen. Und seine erste Tochter, meine Schwester, ist ebenfalls Schauspielerin, das heißt, beide Töchter sind am Theater gelandet, auch wenn er selber gesagt hat, nee, weg mit dem Kram, ich mache was anderes.
Ich dachte jetzt gerade, die erste Tochter ist auch Zahnärztin geworden oder so.
Nee, vielleicht kommt es ja noch.
Ist ja ungewöhnlich, mit 40 noch irgendwie sich es nochmal anders überlegen. Ne?
Ja, das war damals, glaube ich, ein mutiger Schritt, aber der hat das durchgezogen.
Okay, ja. Spannend, wer weiß, was du dann mit 40 machst.
Mhm, ich bin auch schon ganz aufgeregt.
Ja. Hast du während deiner Schulzeit denn schon Aktivitäten in Richtung Theater oder Film an den Tag gelegt oder wie kam das?
Nö, wenig. Ich habe eigentlich eine relativ klassische Musikausbildung erstmal hingelegt, habe sehr viel Klavier gespielt, war im Chor, habe Jugendmusiziert gemacht und bin dann eigentlich erst mit 17, glaube ich, ans Theater, damals an den Jugendclub der Münchner Kammerspiele. Und habe dann angefangen, Hospitanzen zu machen und bin darüber ins Theater gekommen.
Okay. Und was war denn tatsächlich letztendlich der Auslöser? Also da muss ja irgendwas passiert sein, dass du gesagt hast, ach ja, Jugendclub klingt spannend, mal ein bisschen Theater machen oder so.
Ich glaube, der Jugendclub, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Also der Jugendclub war sicherlich nicht der Auslöser, dass ich dann unbedingt ans Theater wollte. Die Entscheidung, mich für den Studiengang Regie zu bewerben, den hatte ich dann, nachdem ich ein paar Jahre schon studiert hatte, damals in Wien und auch viele Assistenzen schon gemacht hatte und wo ich einfach über diese Arbeit herausfinden konnte, dass mich das interessiert und dass mir das auch, glaube ich, ganz gut liegt. Mhm. Und habe mich dann danach in München an der Bayerischen Theaterakademie beworben für Regie, bin genommen worden und dann habe ich angefangen, das zu studieren.
Ja, da reden wir nachher auf jeden Fall noch drüber. Aber du hast gesagt, du hast ja erstmal Theater, Film und Medienwissenschaften im schönen Wien studiert. Mhm. Ja, jetzt habe ich mich tatsächlich gefragt, was verbirgt sich denn eigentlich ein wenig genauer erläutert hinter dem Sammelbegriff Wissenschaften? Also Theater, Film und Medienwissenschaften. Was studiert man da eigentlich? Was bekommt man gelehrt?
Das ist ein geisteswissenschaftlicher Studiengang. Da lernt man über die Theorie und über die Analyse von eben Theater und von Film und von Medien. Und das kann hingehen über Fächer, die sich mit der Geschichte befassen. Dann kann man dann Theater vom England im 17. Jahrhundert lernen. Und im nächsten Kurs ist es dann Filmanalyse von Hitchcock-Filmen. Und dann gibt es ein paar Seminare, wo man einfach so ganz praktische Werkzeuge der Theateranalyse lernt. Also es ist ein kompletter geisteswissenschaftlicher Studiengang, der sich aber eben mit der Wissenschaft, mit der Analyse und mit der Geschichte von diesen drei Kunstformen auseinandersetzt.
Klingt jetzt so im ersten Moment ein bisschen trocken.
Finde ich jetzt gar nicht so unbedingt. Also muss einen natürlich schon interessieren, aber das sollte ja jede Sache machen.
Klar.
So, aber mit praktischem Theater hat es dann nicht so viel zu tun, aber soll es und will es auch gar nicht, weil es halt eben die Wissenschaft dazu ist.
Mhm. Also quasi die Basis erstmal. Und von der aus hast du dir dann überlegt, du warst in Wien, bist 2006 geblieben, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe.
Genau, in 2006 bin ich gewechselt nach München.
Und bot Wien denn keine Option zu bleiben oder hattest du Heimweh oder warum war die nächste Station dann wieder München?
Das hatte einen ganz praktischen Grund. Wenn man sich für Regie bewirbt, muss man wie bei Schauspielvorsprechen, muss man sich an Schulen bewerben. Mhm. Und wenn man Glück hat, wird man eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch und dann durchläuft man verschiedene Bewerbungsrunden. Und ich hatte eben zu dieser Zeit mich in München beworben. Das war, als ich mich entschieden habe, mich zu bewerben, war das die erste Schule. Hatte für mich auch das Interesse, dass eben nicht nur Schauspieler, sondern auch Musiktheater mit ausgebildet wird, was eben für meinen musikalischen Hintergrund sehr interessant war und was jetzt auch in der Arbeit an der Oper mir natürlich hilft. Und deswegen hatte ich mich dort beworben und die haben mich genommen und dann war die Sache für mich relativ klar.
Jetzt hast du gerade so das am Rande schon angesprochen. Oper, klassische Musik, ist das, was dich auch schon als Jugendlich oder als Kind interessiert hat oder hat Popmusik bei dir gar keine Rolle gespielt?
Hat schon eine Rolle gespielt, aber ich bin aufgewachsen mit Klassik und ich habe mit 5 Jahren begonnen Klavier zu spielen, okay. Das ist dann doch sehr prägend.
Ja stimmt, du hast ja vorher gesagt, so mit Jugend musiziert und sowas, ne?
Ja, jetzt nicht irgendwie auf sonderlich hochtrabendem Level, aber ich kann zumindest sagen, ich bin dabei gewesen.
Also da hast nicht irgendwie dann mal so einen fetten Preis abgeräumt oder so?
Bayernweit bin ich mal weit gekommen, so nach dem Bayern-Wettbewerb war dann Schluss. Also auf Bundesebene war ich nicht. Da war ich, glaube ich, immer ambitioniert. Ich war auch nicht schlecht, aber ich war dann auch nicht auf dem Level, wo einfach so Leute sind, die auf dem Bundeslevel von Jugend musiziert sind. So gut war ich dann einfach nicht.
Immerhin ist Bayerns größte Bundesland, ne?
Ja.
Dann hast du dich also dort in München für das Regiefach entschieden und zwar ganz spezifisch für Theater und Oper. Film stand gar nicht zur Debatte, oder?
Für mich jetzt selber zum Studieren nicht, nee.
Nee.
Aber es gibt auch keine Schule, wo man Theater und Film verbindet. Also es gibt Schulen, wo man Filmregie studiert und es gibt Schulen, wo man Theaterregie studiert. Und dann gibt es eben München, wo man Theater- und Musiktheaterregie studiert und dann gibt es noch...
Ja, das ist getrennt.
Genau, also es gibt dann andere Regieschulen, wo man vor allem Schwerpunkt auf dem Schauspiel hat. Und dann gibt es aber auch, ich glaube, zwei Regieschulen im deutschsprachigen Raum, wo man ganz dezidiert Musiktheater studiert. Und in München macht man eben beides.
Hast du dann also diese Ausbildung im Regiefach hinter dich gebracht oder hast du durchlaufen? In der Zeit, als du das getan hast, bist du da nicht ins Zweifeln gekommen oder war das dann so irgendwie klar, Regie ist genau das Richtige für mich und damit werde ich meinen Lebensunterhalt bestreiten, ganz egal, was wahrscheinlich alle möglichen Leute prognostiziert haben, vor allem Eltern tun das gerne, deine wohl nicht, aber ich habe das
doch,
hier
die auch
schon öfters gehört, dass die Eltern so gar nicht begeistert waren, dass ihre Sprösslinge irgendwie ans Theater gehen oder Schauspieler werden wollen. Spur, lern doch was rechts, gell? So, wie war das bei dir? Waren die da auch nicht so begeistert, oder?
Also ich glaube, für meinen Vater war es schon eigenartig, dass auch die zweite Tochter in dem Beruf geht, den er dann so bewusst dann nach einer gewissen Zeit hat bleiben lassen. Ich stelle mir vor, das war schon eigenartig, aber sie haben sich mir jetzt nie in den Weg gestellt. Mhm. Natürlich gibt es Gespräche darüber, aber ich hatte da das Glück, dass ich zwei Eltern hatten, die mich immer unterstützt haben in dem, was ich machen wollte. Und Zweifel während des Studiums hatte ich keine.
Nee.
So, also ich war dann, als ich angefangen habe zu studieren, war ich, glaube ich, was war ich, Ende 21, Anfang 22, hatte auch schon ein paar Jahre Erfahrung über verschiedene Assistenzen. Also ich hatte mir schon damals recht genau überlegt, was das für ein Beruf ist und habe natürlich eben auch über meine Verwandten, über meine Familie, Leute in der Familie, die in diesem Beruf gearbeitet haben und bin da relativ sehenden Auges ans Theater gegangen.
Also es scheint ja, dass es auf jeden Fall eine gute Entscheidung war.
Ja, ich liebe den Beruf.
Du liebst den Beruf, du bist immer noch dabei.
Ja.
Du hast dann also an der Theaterakademie in München dein Wissen vertieft, spezialisiert und auch als Assistentin die Regiearbeit besser kennengelernt. Wahrscheinlich während dem Studium schon das eine oder andere getan,
ja, assistiert habe ich lange. Also in allen möglichen Konstellationen, in der freien Szene, international, an Stadttheatern. Also alles, was man so im Bereich der Assistenz machen kann, das habe ich durchlaufen.
Und ab 2010 begann dann der Ernst des freien Lebens. Und wie das dann genau weiterging, ich denke, darüber erzählst du uns gleich nach dem nächsten Musikstück was.
Jo.
Die Plattform auf der 102,6 MHz in Ulm, Radio Free FM. Wie alle vier Wochen haben wir Gäste aus dem Ulmer Theater bei uns im Studio. Aktuell sind wir im Gespräch über den Weg der Antje. Ja, ich habe es irgendwie falsch aufgeschrieben. Antje Schupp nach Ulm geführt hat. 2010 beendet sie also ihre Ausbildung und stürzt sich ins Dasein als freischaffende Regisseurin im Sprech- und Musiktheater. Wie schwer oder wie leicht war denn der Start ins freischaffende Berufsleben?
Also streng genommen habe ich meinen Start parallel gefahren. Ich war noch zwei Jahre von 2010 bis 2012 Assistentin am Theater Basel und hatte aber damals einen ganz guten Deal mit dem Haus, dass ich trotz dieser Festanstellung an der ersten Spielzeit inszenieren konnte außerhalb und an der zweiten Spielzeit dort am Haus. Das heißt, in diesen ersten zwei Jahren lief das parallel und danach ging es eigentlich bei mir ganz gut los. Die Inszenierungen, die ich da von den Jahren 2010, 2012 gemacht habe, teilweise in Basel, eine noch in München, eine andere war damals, glaube ich, in Kaiserslautern, die haben dazu geführt, dass das Intendanten gesehen haben und die haben dann zu weiteren Jobs geführt. Also so versucht man das ja eigentlich immer zu machen. Man hat eine Inszenierung und dann kommen bestenfalls Leute vorbei, sehen sich das an und darüber entspinnt sich ein Netzwerk, über das dann auch in der Zukunft Jobs kommen. Aber lief eigentlich ganz gut.
Ist es Usus in der Theaterlandschaft, dass Regisseure und Regisseurinnen eigentlich eher freitätig sind und dann mal hier und mal dort arbeiten? Oder gibt es das schon auch, dass große Häuser vielleicht, also Regisseure haben, die fest bei ihnen sind?
Gibt es auch. Also die meisten Regisseurinnen und Regisseurinnen sind freiberuflich tätig. Wenn man jetzt also zum Beispiel am Theater Ulm arbeitet, man wird gar nicht anders abgerechnet. Man kriegt einen Vertrag, ist für eine gewisse Zeit dort angestellt und wird dann unter selbstständig verbucht. Also das gibt einfach rein von dem, was die Theater machen, gibt es gar nicht die Möglichkeit, dass man da fest angestellt werden würde. Und meistens ist man ja auch wirklich nur für eine Produktion dort. Und dann gibt es natürlich sowas wie Hausregisseure und Hausregisseurinnen. Das haben einige Theater und die haben dann eine Festanstellung. Wie diese Verträge dann genau ausschauen, das ist dann Frage der Verhandlung. Aber das gibt's schon. Aber die Mehrheit ist freiberuflich tätig.
Gefällt dir das?
Ja.
So öfters mal hier, mal dort zu sein?
Ja, meistens schon. Also man ist natürlich auch viel unterwegs. Also ich glaube, es geht zumindest den Kollegen und Kolleginnen, die ich kenne, noch mir geht es uns ähnlich. Manchmal liebt man das und ist sehr gerne unterwegs. Und manchmal, wenn man dann doch sehr lange nicht mehr das eigene Bett gesehen hat, verflucht man das auch ein bisschen. Man ist viel im Zug. Man ist mal in der Stadt, mal in der anderen Stadt. Und dann eigentlich, wenn man so will, je besser man gefragt ist und je mehr man ausgebucht ist, desto weniger ist man zu Hause. Und das kann natürlich auch anstrengend sein.
Ja, das denke ich mir irgendwie. Ne? Na, nie das Bedürfnis gehabt jetzt, dass du irgendwo mal in der Stadt warst, dass du, hey Mensch, hier gefällt es mir echt so gut, hier würde ich eigentlich ganz gerne bleiben.
Naja, ich lebe in einer Stadt, in der ich ganz gerne bin. Ich lebe in Basel seit vielen Jahren und es ist meine Base. Mhm. Und dort komme ich immer wieder gerne zurück und habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich gar nicht dort wäre. So, also ich fühle mich dort schon zu Hause und habe mich jetzt erstmal für diese Stadt entschieden.
Basel in der Schweiz, ja.
Jo, bis es in die nächste Stadt geht.
Ja, okay. Eine frühe Arbeit habe ich gesehen, die du gemacht hast, die trug den Titel Google My Googles.
Oh Gott, ja.
mit der du gleich zu Anfang zum Rodeo Tanz- und Theaterfestival eingeladen wurdest. Das ist ein kryptischer Titel. Und was ging's denn da?
Gott, das ist ja auch schon lange her. Ja. Das war, glaube ich, meine erste Produktion, die ich selber entwickelt habe. Das ging damals um das Thema, wie lässt man los von Internet, von Smartphone, wie geht man damit um, dass man eigentlich ständig erreichbar sein will oder das dann auch gleichzeitig nicht will. Und da habe ich mit zwei Schauspielerinnen in München in der freien Szene am Pathos Theater diesen Abend entwickelt. Und das war damals meine erste Performance-Entwicklung über ein Thema. Ich hatte lustigerweise gerade vorher mit Christian geschwätzt beim Kaffee trinken, dass es nicht so einfach ist, Stückentwicklungen zu machen. Jetzt habe ich inzwischen...
Ich habe es auch gesehen.
Du hast es gesehen? Google My Googles gesehen?
Ich habe es gesehen.
Klar. Ey, das war ein schräges Ding.
Das war das nicht nach unserer ersten Arbeit? Ich glaube, das war
ich glaube auch,
wir uns schon.
Genau, also das ging auf jeden Fall um dann letzten Endes zwei Frauen, die in einem Ruheressort versuchen abzuschalten und das mehr oder weniger gut hinbekommen, beziehungsweise dann auch nicht.
Das ist dann quasi digitale Wellness oder so.
Genau. Ich muss aber sagen, das war damals ein bisschen seiner Zeit vorweg. Also eigentlich die große Debatte über endlich Handy ausschalten, die kam dann zwei Jahre später. Also eigentlich war ich total vor meiner Zeit unterwegs.
Wäre es ja ein Stück, was man jetzt wieder auflegen könnte, ne?
Ja, ich glaube, dafür wäre es dann inzwischen auch schon wieder zu überholt. Das war ja dann irgendwie okay. 2009 oder irgendwie sowas.
Ja, ja. Nee, aber gut, in dem Fall tatsächlich vorausschauend. Im gleichen Jahr hast du dann noch einen Preis abgesandt, und zwar den Debüt-Förderpreis der Landeshauptstadt München für eine sehr spezielle Projektreihe, die sich Fast Play nannte. Also jetzt kram ich auch nochmal tief in deiner Vergangenheit. Was hat's denn damit auf sich?
Fastplay war tatsächlich ein recht mutiges Unterfangen, und das hat den Versuch gestartet, am Montag die Projektentwicklung zu starten und am Freitag es auf die Bühne zu bringen.
Ah, okay.
Und quasi genauso schnell mit Theater das zu verhandeln, wie Nachrichten produziert werden oder wie Themen tagesaktuell sind. Und die erste Reihe ist dann auch tatsächlich erstmal so ein bisschen in die Hose gegangen, weil es wirklich ein wahnsinnig ambitioniertes Unterfangen war. Wir haben dann aber quasi in der ersten Folge noch eine recht gute Videoinstallation über das Scheitern rausgebracht. Und dann eigentlich ab der zweiten lief das ganz gut, und ich hatte ein bisschen den Dreh raus, wie man das eigentlich schafft, innerhalb von einer Woche Proben einen abendfüllenden Abend zu machen, der Sinn macht, der Spaß macht und den natürlich dann auch Schauspieler noch einigermaßen über die Bühne bringen können. Christian wird das bestätigen, eine Woche Probenzeit ist wirklich ziemlich Harakiri. Und dann haben wir über BP-Ölkrise, über Deepwater Horizon, und später habe ich über Thilo Sarrazin. Also ich habe mir so verschiedene tagespolitische Themen rausgesucht und habe dann darüber Fast Plays, ich habe schnelle Abende gemacht. Und es war aber wirklich ganz interessant, weil man darüber dann Performances hatte, die genau mit dem, was gerade eigentlich in den Medien diskutiert wurde und worüber jeder auch irgendwie was zu sagen hatte, weil man sich damit beschäftigt hat, das war dann halt auf der Bühne. So.
Finde ich jetzt aber ehrlich einen super, super spannenden Ansatz. Nur kann ich mir vorstellen, dass der sehr, sehr schwer realisierbar ist, wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Theater Ulm vorstelle und du kommst jetzt mit der Idee an und sagst, wir machen das, dann hat ja jeder eigentlich seine ganzen Proben und seine Aufgaben, die er machen muss, und jetzt müsste man rein theoretisch nebenher noch schnell in der Woche ein Stück entwickeln. Das stelle ich mir dann ziemlich stressig vor. Das Interessante ist aber, dass es am Theater Ulm im Prinzip ja mal etwas gab, weil es jetzt nicht so tagespolitisch aktuell war wie das, was du hast. Aber das im Prinzip eine ähnliche Geschichte hatte. Das ging nämlich, jetzt haben wir bei dem Thema, bei dem Titel unserer Sendung, Die beste Droge der Stadt, die kommt eigentlich von einem Abend, der Dopium hieß, der im Podium stattfand, Dopium-Podium, bei dem die Schauspieler tatsächlich auch neben ihrer normalen Arbeit einen Abend gemacht haben, der allerdings, der fand, glaube ich, nur alle 14 Tage statt und immer irgendetwas parallel gemacht haben, was dann an einem, ich glaube immer Donnerstagabend war es, schnell zur Aufführung kam. Aber super spannend, sollte man vielleicht in Ulm mal wieder drüber nachdenken, sowas zu machen.
Da kann man ja dann ab September schauen.
Ja, genau, was der neue Intendant zu so einer Idee meint.
Ja, das ist natürlich schwierig, weil wir haben ja auch einen ganz, ganz straffen Plan und sind wirklich sehr, sehr eingebunden. Und das heißt, solche Sachen sind immer wunderbar und schön anzuschauen, aber das funktioniert viel besser in der freien Szene, wo die Leute einfach die Zeit mitbringen und die Muße mitbringen und Lust haben, sowas zu starten. Und dann ist es auch spannend.
Ja, also die haben das aber tatsächlich, ich weiß gar nicht, ich glaube 2 oder 3 Jahre durchgehalten. Und da kamen sehr viele tolle Sachen dabei raus, aber irgendwie war das dann, glaube ich, schon auch an einem Punkt, dann, wo es einfach zu viel des Guten wird. Also die letzte große Geschichte war der Ring an 3 Abenden oder sowas. Das war ziemlich crazy und danach war dann auch Schluss. Und übrig geblieben ist tatsächlich diese Floskel, die beste Droge der Stadt, weil das war das Dopium. Mhm. Da kommt der Name her. Lange her, ja. Wieder zurück zu dir. Danach bist du mit deinen Arbeiten umhergezogen, wie du vorher schon gesagt hast, Saarbrücken, Basel, Zürich, Wien, natürlich auch München, die Heimatstadt und Ulm. Klar, sonst wärst du ja heute nicht hier bei uns im Studio. Über eine Sache bin ich dabei gestolpert, von der du uns unbedingt mehr erzählen musst, und zwar einer 3-monatigen Stipendiatenzeit bei der Pro Helvetia in Johannesburg in Südafrika. Wie kam es denn dazu? Was hast du denn da getan?
Da habe ich mich beworben. Die Pro Helvetia ist sowas wie das Goethe-Institut in Deutschland. Das ist die Schweizer Kulturstiftung und die hat ein paar internationale Ableger. Und einer davon ist in Johannesburg. Und man kann sich einmal pro Jahr um eben 3-monatige Residenzen bewerben. Unter anderem eben auch in Johannesburg. Und das hatte ich gemacht. Und die haben mir das gegeben, schönerweise. Also hatte ich den Luxus für 3 Monate, vor 1,5 Jahren war das jetzt, nach Johannesburg und nach Kapstadt zu gehen und dort zu leben und zu arbeiten. Und beworben hatte ich mich mit einer Idee für ein Projekt, das auch in dieser Zeit umgesetzt wurde. Das heißt Pink Money. Das habe ich zusammen mit 3 Künstlern aus Johannesburg entwickelt. Sie heißen Kieron Gina, Analyzer und Mbali Bluli, beziehungsweise Miss Buttons, das ist unser DJ. Und damit hatten wir jetzt Mitte Dezember Premiere in Südafrika und Anfang Januar in Basel und sind seitdem auf Tour.
Okay.
Genau, und das ist eine richtig schöne Zusammenarbeit geworden. Also da ist auch das, was auf der Bühne steht, ist jetzt nicht meine Regiearbeit, sondern es ist eine wirklich auf Augenhöhe gleichwertig entwickelte Arbeit von uns 4 im Kern. Und dann gibt es noch 2 ganz tolle Szenografen, mit denen wir arbeiten. Die heißen Nico de Roy und Jana Kovic. Und die haben mit uns an diesem Stück gearbeitet und damit sind wir jetzt auf Tour.
Super.
Ja, es hat sich voll gelohnt, da 3 also Monate nach Johannesburg
sagen,
zu fahren.
Das war, glaube ich, dann schon wirklich eine klasse Sache, dass das zustande gekommen ist.
Ja.
Und dass das vor allem bis heute noch läuft. Ne? Also das ist ja cool.
Ja, da war dann schon sehr viel Arbeit drin. Mhm. Also man muss dann so Projekte, muss man ja letzten Endes selber finanzieren, müssen Anträge geschrieben werden, Konzepte geschrieben werden, man muss Theater und Festivals davon überzeugen, eigentlich vorab, bevor das Ding produziert ist, dass sie sagen, ja, wir vertrauen dir oder wir kennen deine Arbeit, wir sagen, du kannst es bei uns aufführen und dann muss das Geld noch kommen. Und wenn dann das Geld da ist, dann muss auch noch die Arbeit gut werden. Also es sind dann schon längere Prozesse, aber jetzt in unserem Fall war das eine tolle Erfahrung und auf jeden Fall eine richtig gute Idee von mir, mich da um diese Residenz zu bewerben.
Jo, jetzt sehe ich gerade, wir reden schon wieder eine ganze Weile. Jetzt wäre ich nämlich eigentlich auf das aktuelle Stück von dir gekommen, aber ich glaube, da reden wir einfach am Schluss nochmal drüber. Jetzt sage ich nochmal Musik und dann werde ich mal mit dem Christian ein bisschen plaudern. Ja, die Plattform auf FreeFM heute wie alle 4 Wochen mit unserer Reihe rund ums Theater Ulm. Gerade haben wir lange und ausführlich mit der Regisseurin Antje Schupp gesprochen. Jetzt wenden wir uns unserem zweiten Gast zu, Christian Streit. Er war im Dezember 2013 zusammen mit Daniel Grünauer in dieser Sendung zu Gast. Das war damals die 11. Ausgabe. Du warst noch der Neue und gerade als Omel aus dem Eis auf der Bühne des Großen Hauses. Schön, dich nach so vielen Jahren nochmals hier zu haben. Die Sendung damals muss es echt in sich gehabt haben, denn sie gehört zu den meist abgerufenen Podcasts der Theaterreihe mit rund 100 Streams und circa 200 Downloads. Somit denke ich, reden wir heute besser nicht nochmal über deine Karriere vom Mechaniker zum Schauspieler.
Ja, aber da bin ich ja schon fast ein Radio-Influencer, wenn man das so sagt.
Ja,
oder?
Klar, du bist ein Star. Hey, Baby, I'm a Star. Ja.
100 Klicks.
Ja, das kann man auf jeden Fall auch nachhören auf freefm.de/Plattform. Da lassen wir jetzt einfach mal so stehen, davon ausgehend, dass auch du zu jenen Schauspielern gehörst, die uns mit dem Intendantenwechsel, der ansteht, verlassen werden, wollen wir doch die Gelegenheit nutzen und die Jahre in Ulm ein kleines bisschen Revue passieren zu lassen. Du bist gleich zu Beginn in einem Kinderstück gelandet, damals habe ich schon erwähnt, nämlich als Urmel. Mhm. Ich habe es geliebt. Ich meine mich zu erinnern, dass dir das sehr viel Freude gemacht hat, hast du zumindest damals erzählt. Hattest du denn danach noch andere Kinderstücke, in denen du dein kindliches Gemüt austoben durftest?
Ja, ich habe Pinocchio habe ich auch noch das Weihnachtsmärchen gespielt.
Hast du heute noch die lange Nase von?
Die habe ich tatsächlich noch zu Hause auf der Kommode liegen. Und an Halloween packe ich die dann immer aus.
Ah ja, da bist du dann wieder Pinocchio for one day.
So ungefähr, okay, ja, das okay. Ist super. Und dann gehe ich mit meiner Tochter von Haus zu Haus und habe dann die Pinocchio-Maske mit dem Hoodie drüber und dann klingeln wir und dann sage ich, gebt uns eure Süßigkeiten und wir lassen euch in Ruhe. Und dann lasse ich die Nase wachsen und sage, vielleicht. Und dann also wir kriegen immer jede Menge Süßigkeiten.
Aber so viel zum Thema kindliches Gemüt, ne?
Ja, ja, aber du bist ja auch regelmäßig Gast bei uns. Wir hatten ja auch einige, also einmal die beiden großen Weihnachtsstücke natürlich, das hat mir viel Freude gemacht und sonst hatten wir auch viele schöne Kinder- und Jugendstücke im Podium.
Ja, sicher, aber du hast da auch ganz andere Kaliber gespielt. Ich denke nur zurück, Dogville zum Beispiel, recht heftiges Stück, aber sehr, sehr gut, besser als die Verfilmung meines Erachtens. Mhm. Wenn du jetzt so an den Anfang zurückdenkst, hat sich dein erster Eindruck, den du damals von Ulm hattest, bis heute stark verändert? Oder sind die Eindrücke, die du damals hattest, wie diese Stadt wohl ist, gleich geblieben?
Nee, ist eigentlich gleich geblieben, weil ich habe mich einfach dran gewöhnt. Ich habe mich dran gewöhnt und fühle mich mittlerweile auch sehr, sehr wohl hier. Und ich habe mich auch immer im Theater sehr wohl gefühlt, weil wir ja das Glück haben, ein Ensemble zu haben, wo sich jeder wahnsinnig gut versteht und auch sehr gut ergänzt. Da gibt es keine Rivalitäten oder sowas, wie man das ja manchmal von anderen Häusern so hört. Das ist alles sehr, sehr angenehm und ich bin von Anfang an sehr warm aufgenommen worden und konnte mich hier, glaube ich, gut präsentieren mit meinem Kram, den ich so spiele.
Doch, schön. Das ist Ulm auch so ein bisschen Heimat geworden, in der Zeit zumindest.
Ja, schon. Mhm. Ja.
Hast du denn schon eine Ahnung, wo es hingeht, wenn du jetzt in Ulm von Ulm weggehst?
Nein.
Ich habe noch gar keine Idee.
Nee, noch gar keine, weil ich möchte mir da jetzt Zeit lassen. Es ist nicht ganz einfach für mich. Also ich bin da auch schon sehr traurig drüber, dass ich jetzt gehen muss. Also ich hätte mich natürlich woanders bewerben können, hatte auch die Möglichkeiten, wäre bestimmt auch genommen worden. Aber in meinem speziellen Fall habe ich ja meine Tochter hier in der Stadt. Und ich muss jetzt ganz deutlich für mich abwägen, was möchte ich. Ich möchte Zeit mit meiner Tochter verbringen, aber ich möchte meinen Job auch machen. Wie kriege ich das unter einen Hut und wie kann ich mir ansonsten mein Geld verdienen? Vielleicht sieht man mich ja die nächsten 2-3 Jahre einfach irgendwo am Kiosk erstmal stehen und Zigaretten verkaufen, bis ich weiß, was ich weitermache.
Naja, wer weiß, ne?
Man weiß es nicht.
Ich kaufe dir dann auch was ab, ne?
Rauchst du?
Ja. Ah. Ich gehöre zu den Menschen, die noch rauchen.
Ich habe aufgehört.
Ah, schön. Wie lang schon?
Dafür dampfe ich jetzt. Weißt du? Ich habe vor anderthalb
Jahren. Du bist so ein Elektroraucher.
Ich bin der Elektroraucher, ja.
Der Elektrolurch.
Ist auch viel gesünder.
Ja, wenn man bei Rauchen irgendwie von Gesundheit reden kann.
Lass mal das. Das ist nicht Thema.
Schauen wir doch einfach noch ein bisschen nochmal zurück auf die Zeit. Würde mich jetzt einfach mal so interessieren. Was ist denn dir so ganz arg in Erinnerung geblieben, wenn du so an die Zeit in Ulm am Theater denkst?
Es ist witzig. Ich habe gerade die Nacht von gestern auf heute sehr schlecht geschlafen. Ich war mitten in der Nacht aufgewacht und konnte dann 3-4 Stunden nicht mehr schlafen bis 4 Uhr morgens und habe mir tatsächlich nochmal fast jeden Trailer angeschaut von den Stücken, die ich hier so gemacht habe und so ein bisschen Revue passieren lassen. Und da sind so einige Sachen dabei, wo ich sage, ach, das war ja ganz schön und das habe ich schon wieder ganz vergessen. Also Wo ich jetzt tatsächlich erst vor einer Woche drauf angesprochen wurde, war natürlich Super gute Tage. Das war mein Einstieg hier. Nach dem Ummel war das ja das erste wirklich große Stück auf der großen Bühne, wo ich bis heute immer mal wieder sporadisch drauf angesprochen werde, weil ich da bei den Leuten großen Eindruck hinterlassen habe. Und das war für mich auch eine Arbeit, wo ich ja die Aufgabe hatte, eben den autistischen Jungen so echt wie möglich darzustellen. Und das ist etwas, wo ich viel dran gearbeitet habe, wo wir in die Schule gefahren sind und mit Autisten gearbeitet haben, wo ich wirklich 6 Wochen versucht habe, mich in den Kopf eines Autisten reinzudenken. Deswegen war das schon eine sehr intensive Arbeit. Aber ansonsten gab es viele schöne Sachen. Ich habe auch sehr gerne einen guten Mensch von Sichuan gespielt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Fand ich toll. Also ich glaube, so einen schönen Wasserverkäufer gab es in dem Stück noch nie.
Bestimmt nicht.
Und, ja, aber auch, ich habe auch immer viel, viel Gutes drüber gehört, über unseren Einstieg, Gespräche mit Astronauten. Auch eine wahnsinnig tolle Inszenierung und das war aber auch ein krasser Text, ne? Was wir da zu leisten hatten, das war ja ein Feuerwerk. Sehr, sehr gerne, ich mag lustige Sachen. Das heißt, ich habe auch sehr gerne Nervensäge mit Gunther gespielt. Mit Gunther habe ich immer sehr gerne zusammen gespielt und das war super. Und bei sowas ist man dann auch ein bisschen traurig, wenn es abgespielt ist, weil man sagt, komm, lass das doch laufen. Aber doch.
Ich erinnere mich auch an einen Abend, das fällt mir jetzt gerade plötzlich ein. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht komplett daneben liegt, weil mir fällt der Name nicht mehr ein. Das war ein Weihnachtsstück, das ihr im Podium gespielt habt.
Fürchtet euch.
Fürchtet euch, genau. Das fand ich ja auch, durftest du ja durchaus auch deine komödiantische Seite eher zeigen.
Ja, genau. Das hatte der Michael Sommer, der früher Dramaturg war bei uns, der hat das geschrieben und dann habe ich und der Kollege Wigger-Suttner, wir haben das zusammen gemacht damals in der Podiumsbar.
Ja. Warst du der Nikolaus?
Ich war der Nikolaus, beziehungsweise der absolut talentfreie Schauspieler, der den Nikolaus geben muss, damit er irgendwie über die Runden kommt. So. Ja. Ja, und dann einfach nur eintrinken will und wer weiß, wo er denn da reinkommt.
Ja, ja, das ist auch eine tolle Geschichte. War, glaube ich, auch ziemlich am Anfang, ne? War sehr, sehr früh noch. Ne?
Ich glaube auch, ja.
Okay. Was nimmst du mit von der Zeit so als oberstes Ding?
Na, als oberstes Ding nehme ich natürlich viel, viel Erfahrung mit. Weil vorher habe ich ja auch immer nur frei gearbeitet. Und wenn man frei arbeitet, dann sind die Bühnen viel kleiner, der Rahmen ist familiärer. Man hat, ja, also einfach die Erfahrung, eine große Bühne zu bespielen, das nehme ich mit. Und auch die Erfahrung, warst du zufällig letztes Jahr bei der Kulturnacht, warst du
da
bei
uns im Theater? Nein, da arbeite ich selber auch immer, nicht im Theater.
Das war ich letztes Jahr, aber vorletztes Jahr, da habe ich gedacht, komm her, ich mache was ganz Großartiges, ich mache Stand-Up-Comedy und erkläre dir, also ich habe mir irgendwie so eine 10 Minuten lang Witz an Witz so eine Geschichte überlegt und dachte, ich probiere das jetzt und habe das zu Hause stundenlang geübt, bis das ging und wollte das verknüpfen mit im Anschluss ein Mini-Seminar darüber, den Leuten zu erklären, wie ein Witz funktioniert und warum Sachen witzig sind und manche nicht und für manche Leute ist etwas witzig, was für andere nicht witzig ist. Und das ging so dermaßen in die Hose. Weißt du, das Jahr davor, da war der Laden total voll und da war gerade Theater, irgendein Jubiläum. Und deswegen war das Publikum ein ganz anderes. Das Jahr davor waren tausende von Leuten da und alles Junge und ich dachte, das kommt gut an, wenn wir 1000 junge Leute und vor der Bühne alles so. Und jetzt komme ich da hin und dann sitzen da irgendwie so, na, sagen wir mal so 50 bis 100 Leute, Altersdurchschnitt 75.
Und du versuchst lustig zu sein.
Und ich hatte 10 Minuten lang unter die Gürtellinie Witze rausgeknallt. Und ich sag, okay, ich ziehe das jetzt durch. Und meine Kollegen standen alle da und haben gesagt, oh, der arme Kerl. Aber ich habe es gemacht und jetzt weiß ich auch ein bisschen besser, wie Comedy funktioniert.
Das war eine Selbsterfahrungsgeschichte.
Absolut,
ne?
Absolut. Okay. Das nehme ich mit.
Gut, ich würde sagen, jetzt machen wir noch einmal Musik, weil wir sind schon in die letzten Viertelstunde angekommen und dann reden wir mal noch über die aktuellen Produktionen, die ihr zwei gerade begleitet.
Sehr gerne.
Die Plattform rund ums Theater Ulm. Bei uns im Studio ist heute Christian Streit, mit dem wir gerade über die letzten Jahre in Ulm und am Theater gesprochen haben. Christian, aktuell stehst du in einer Inszenierung auf der Bühne, die ein nicht ganz leichtes Kinderstück ist. Bevor ich jetzt jeder irgendwas Falsches sage, sag einfach du was dazu. Der dunkle Vogel heißt auf jeden Fall, also sag ich nichts Falsches.
Ich sag mal so, unser Stück ist kein Kindesmissbrauch.
Gottes Willen.
Es hat natürlich, es hat das Thema Kindesmissbrauch. Mhm. Und das ist, was wir bei dieser Arbeit herausgefunden haben, schockierenderweise ein wesentlich größeres Thema Oder viel mehr Leute sind davon betroffen, als man sich das so grob vorstellt. Also die Zahlen, die es da so ungefähr gibt, das ist, dass man davon ausgehen kann, dass wenn man in eine Klasse reinkommt, dann sind, ich glaube, so von knapp 20 Kindern kann man davon ausgehen, dass 2 bis 3 Kinder sexuell missbraucht werden. Das muss man sich einfach mal so vergegenwärtigen. Wenn man auf eine Klasse guckt, dann kann man da wirklich von ausgehen. Und wir haben da zusammengearbeitet oder arbeiten immer zusammen mit dem Kinderschutzbund hier in Ulm. Die werden auch bei jeder Vorstellung dabei sein und wir bieten im Anschluss an die Vorstellung jedes Mal ein Nachgespräch an. Hoffen auch, dass, ich fange mal so an, unser Stück ist insofern keine schwere Kost, dass wir zeigen keine expliziten Sachen, sondern wir stellen die Geschichte eines jungen Mädchens dar, die von ihrem Vater missbraucht wird. Und während dieser Missbrauch stattfindet, löst sie sich von ihrem Körper ab, geistig, und geht mit ihrer Seele auf Wanderschaft. Was tatsächlich so passiert, wenn Leute Sachen erleben, die unglaublich schlimm sind, die man eigentlich nicht verkraften kann, dann schützt sich der Körper davon, indem er sagt, okay, ich spalte die Seele ab, du gehst auf Wanderschaft, das passiert hier, du erlebst was ganz anderes. Und so entstehen dann auch multiple Persönlichkeiten, können so entstehen. Und wir verfolgen quasi, oder das Publikum verfolgt während des Stückes die Reise durch die Traumwelt dieses Mädchen. Und in dieser Reise trifft sie verschiedene fantasievolle Figuren, so ein bisschen wie Alice im Wunderland, und lernt verschiedene Dinge von den einzelnen Figuren, sodass sie am Ende gestärkt Nein sagen kann. Oder sie lernt das in Worte zu fassen, was ihr da passiert, und das zu verstehen und sich aufzulehnen dagegen.
Hm. Ja. Okay. Das Stück läuft schon, ja. Das ist aktuell schon am Start. Was für eine Rolle belegst du? Bist du eins der Wundertiere?
Ich bin eins der hast du Wundertiere gesagt? Ich bin eins der Wundertiere. Es gibt, also ich spiele unter anderem ihren Bruder, der auch missbraucht wird, aber das ist quasi nur ein kleiner Nebenstrang. Hauptsächlich spiele ich und die Christel Meyer spielen die verschiedenen Figuren, die Julia Baukus als Mia da eben trifft. Und das ist, glücklicherweise sind das sehr, sehr fantasievolle Figuren, die wir mit sehr viel Charme und Witz auf die Bühne stellen, sodass auch in der Premiere, die sehr gut gelaufen ist, sehr, sehr viel gelacht wurde. Also es ist etwas, wo man nicht reingeht und die ganze Zeit bedrückt ist, sondern man lacht sehr, sehr viel. Und das ist wichtig dabei. Wir wollen keine Holzkeule und die Leute schocken und vor den Kopf stoßen, sondern wir wollen sie an dieses Thema ranführen und gerade auch Kinder, die betroffen sind, ranführen, dass die sich da vielleicht wiedererkennen können und vielleicht mit etwas Glück verstehen, was mit ihnen passiert.
Darum geht's euch. Oder darum geht's dem Autor des Stückes auch vor allem. Das läuft noch eine Weile.
Ja.
Während der Spielzeit?
Wir hatten jetzt gerade erst Premiere, okay. Jetzt geht es dann los mit den Vorstellungen. Ich glaube insgesamt, ich schätze mal wieder so 10, 11 Vorstellungen werden wir haben.
Hast du noch ein zweites Stück, was jetzt auf dem Tablet steht bei dir?
Der Geizige, da ist jetzt allerdings...
Ah, da bist du, ja, genau.
Genau, da spielen wir noch. Allerdings ist jetzt dann auch schon, ich glaube am 22. die letzte Vorstellung. Auch sehr schön, es gibt leider nur noch eine Handvoll Karten, aber... Gerne dürfen die noch schnell verkauft werden, weil das ist wirklich sehr, sehr lustig. Und das ist auch wieder sowas Komödie, das liegt mir sehr, das macht viel, viel Spaß. Was ich noch, ich möchte auch das dann wieder nutzen, da wir mit dem Kinder-Jugendbund zusammenarbeiten. Da möchte ich auch mal ganz dringend darauf hinweisen, dass der finanziell wahnsinnig unterbesetzt ist. Und die finanzieren sich, also die werden schon von der Stadt bezahlt, aber finanzieren sich auch ganz viel durch Spenden und Vereinsmitgliedschaften. Und es ist leider so, dass die, ich glaube, die haben sogar, ich mag jetzt keine Zahl sein, die haben allerdings viele Ehrenamtliche, die sich da engagieren und da helfen. Das ist ganz, ganz wertvoll. Aber sie können trotzdem jeden Euro gebrauchen und da kann man für 25 Euro im Jahr eine kleine Spende hinbringen. Es ist leider wirklich so, dass Mütter, die da hinkommen und Hilfe suchen, teilweise abgewiesen werden müssen, weil sie die Kapazitäten nicht haben, das zu bearbeiten. Und das ist sehr, sehr traurig.
Das ist traurig, das ist richtig. Okay, das war der Aufruf an der Stelle. Jetzt wechsle ich nochmal rüber zur Antje. Du tauchst seit einigen Jahren in jeder Spielzeit wieder auf bei uns im Theater Ulm. Der gute Mensch von Sesuan, Kursi van Tutti hast du gemacht, den Wärter und aktuell Moctezuma. Das ist was ganz Spezielles, denn dieses Musiktheater von Antonio Vivaldi wurde erst 1999 in seiner ganzen Fülle wiederentdeckt. Bist du auf das Stück aufmerksam geworden oder wessen Idee war das überhaupt, das aufzuführen?
Das ist die Idee vom Theater Ulm. Die sind an mich herangetreten, haben diese Oper mir vorgeschlagen. Da habe ich gesagt, ja, mache ich. Und jetzt machen wir das.
Das bisher wurde das Stück sehr ausgesprochen selten an deutschen Opernhäusern aufgeführt. Ulm wird dieses Jahr dazugehören. Am 29. März ist Premiere. Wie geht's voran?
Gut.
Bist du zufrieden?
Ja, also wir haben schon noch ein paar Sachen zu tun. Also wir haben jetzt auch noch 2,5 Wochen bis zur Premiere, aber jetzt diese Woche ist am Samstag schon die erste Bühnenorchesterprobe und für die Regie heißt es dann meistens so eigentlich so, ab der Bühnenorchesterprobe versucht man sich zurückzuziehen. Bis dahin hat man bestenfalls wirklich schon alles so weit auf die Schiene gesetzt, dass man die Sänger laufen lassen kann und dass sich die Sache dann über die unterschiedlichen Abläufe und Endproben, die dann kommen, einspielt.
Okay, bei Moctezuma geht es mir immer so ein bisschen, dass ich an den Spitznamen für Durchfallen denken muss. Moctezumas Rache ist das ja. Geht es denn wirklich um die Kolonialherren, die sich das Aztekenreich unterwerfen wollten?
Ja, geht's schon. Also der Librettist, der heißt Giusti, der hat sich quasi die Geschichte zur Vorlage genommen und erzählt quasi die Geschichte von Hernán Cortés, der heißt in dieser Oper dann Fernando, der in heutigen Mexiko den Aztekenkönig Moctezuma unterwirft. Und der große Unterschied natürlich, der in dieser Oper erstmal passiert, das ist zu der Zeit musste ein Lieto Fine her und das wurde dann auch ganz emsig da rein komponiert. Das heißt quasi, dass die Tochter des Moctezuma, die hat eigentlich ein Liebesverhältnis mit dem Bruder des Fernando, der heißt Ramiro und am Ende wird geheiratet. Und es ist natürlich eine höchst kritische Geschichte, denn die Geschichte ist ja, wie man weiß, doch ganz anders gelaufen. Die Spanier kamen an, das war der Anfang vom Ende für die Azteken und daraufhin folgten mehrere Jahrhunderte der brutalsten Kolonisation in Mittel- und Südamerika. Und das ist eine der wichtigsten Fragen, mit denen wir uns beschäftigt haben, um überhaupt irgendeinen Zugang zu finden, warum und in welcher Form man diesen Stoff denn überhaupt auf die Bühne bringen kann, mit einem Lieto Fine, wie das dort erstmal so steht und ja, was Chöre auslöst und Arien auslöst und quasi die Liebe wird besungen. Und
machen sie ja gerne in der Oper, ne?
Das machen sie gerne in der Oper, aber wenn man letzten Endes einen Genozid besingt, finde ich, muss man sich schon die Frage stellen, in welcher Form bringt man das auf die Bühne. Das, so, das ist aber letzten Endes das, was passiert, um das jetzt mal so sehr salopp zu sagen.
Es ist euch aber anscheinend gelungen, weil du redest relativ überzeugt davon. Premiere ist demnächst?
Am 29. ja, Gründonnerstag ist das.
Okay.
Ja, man kann sich überzeugen. Also ich glaube, wir haben da einen ganz guten Ansatz, aber ich glaube, wie bei jeder Inszenierung zeigt sich dann, wenn die Premiere ist, wie gesagt, wir haben noch 2,5 Wochen, da kann noch viel passieren. Und letzten Endes reagieren ja auch Leute unterschiedlich. Manchen gefällt es, manchen nicht. Manche Sachen sind ein super Erfolg, manche durchschnittlich. Also kann man vorab eigentlich nie wissen. So, man selber kann halt nur sagen, okay, ich weiß, warum ich diese Schiene einschlage. Ich finde, wir haben einen guten Ansatz gefunden, überhaupt mit dem Thema umzugehen und auch überhaupt verständlich zu machen, was man dann selber im Jahre 2018 aus dieser Geschichte überhaupt mitnehmen kann und worüber man nachdenken kann und was einen auch, diese Geschichte, die ja doch dann erstmal passiert ist, heute noch erzählen kann.
Okay, ja, man darf gespannt sein. So viel also dazu. Wir sind tatsächlich schon wieder am Ende.
Das ging schnell.
Ja, das ging schnell. Das war die 54. Ausgabe der Theaterplattform Die beste Droge der Stadt. Am Mikrofon für FreeFM war ich, nämlich Rainer Markus Wald, und im Studio bei uns waren Antje Schupp und Christian Streit. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es war eine sehr aufschlussreiche und amüsante und interessante Sendung.
Naja,
ich wünsche euch alles Gute in die Zukunft.
Danke dir. Und ich möchte mich natürlich auch ganz, ganz herzlich nochmal zum Abschluss meiner 5 Jahre bei allen Leuten bedanken, die in der Zeit gekommen sind und zugeschaut haben. Das nehme ich natürlich auch mit. Das war für mich eine sehr, sehr intensive und schöne Zeit. Vielen Dank und viel Spaß in Zukunft mit eurem Theater.
Ja, das war's. Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.